Winter bei Hami TaylorMade. Los geht's!
Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute eine neue Folge Podcast. Und zwar haben wir heute Wolfgang an Bord. Ein Autojournalist durch und durch. Seit circa 20 Jahren ist er weltweit unterwegs und schaut sich die neuen Autos an und bewertet die Autos unter anderem für Focus und ganz, ganz andere große Zeitschriften. Das hört man sehr, sehr selten. Ich weiß selber gar nicht, wann ich eine Zeitschrift gekauft habe, aber der macht das richtig gut. Und wir haben uns in Barcelona getroffen bei der Präsentation von dem neuen Bentley Continental GT. Da haben wir uns kennengelernt und dann dachte ich, mega interessant. Ich würde ihn gerne mal in meinem Auto haben. Und heute hat's geklappt. Ich bin in Berlin und hole ihn jetzt ab. Freue mich richtig drauf, weil das ist noch ein leidenschaftlicher Autofahrer, ein Oldtimer-Liebhaber. Und ich möchte heute von ihm mal wissen, wie er die neuen Autos betrachtet, wie er mit Elektromobilität umgeht und wie frei er überhaupt ist in Sachen Berichte schreiben. Weil auf diese Präsentation hast du immer wieder mit Designern, mit den CEOs, mit den Entwicklern und so weiter zu tun. Und heute ist die ganz, ganz große Frage, bleibst du immer noch neutral? Wie bringst du das rüber? Wir fahren die Autos, wir haben immer die Kameras an. Das heißt, unsere Emotionen könnt ihr immer sehen. Aber so ein Journalist, der nur schreibt, der muss ja die Emotion ganz, ganz anders rüberbringen und Sachen Sportwagen. Aber er testet ja alle Autos von VW, Volvo, Renault bis Bentley. Alles, was Rang und Namen hat. Und jetzt holen wir ihn ab. Wolfgang, grüß dich.
Hallo Hamid.
Alles fit?
Alles super.
Super. Schön. Tür zu. Ach ja, stimmt. Geht der elektrisch?
Geht elektrisch. Wo ist der Knopf?
Hier in der Mitte.
Da ist der Knopf.
Genau. Ist schon cool, ne?
Ja.
Ist schon Luxus pur, Mann.
Großes Kino.
Geil, ne? Ist echt cool. Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben uns ja in Barcelona getroffen, bei Bentley, bei der Vorstellung. Da würde ich auch gerne mal einmal kurz danach mit dir sprechen, wie so ein Fahrzeugpräsentation. Das war ja nicht so richtig Fahrzeugpräsentation, das war ja mehr so, wir waren alle in Barcelona, konnten den neuen Bentley Continental auf dem Track mal fahren, als V8 Plug-in-Hybrid. Wird auch ein Thema heute sein mit uns beiden. Und wie das so abläuft, wie du das so findest, natürlich immer die schönsten Hotels mit so und so weiter. Ich glaube, du bist viel mehr auf diese Veranstaltung als ich. Aber bevor wir mal so richtig anfangen, wir sind in Berlin. Du bist Berliner, oder?
Ich bin gebürtiger Berliner, einer der wenigen noch in der deutschen Hauptstadt.
Ja. Und, ja, stimmt, einer der wenigen noch.
Ja, es sind viele, viele Zugreiste.
Ja. Wie kommt's? Wegen Hauptstadt oder wegen, und viele Englisch sprechende hier, ne?
Ja, also in der Tat, also gerade in den Ostbezirken, im Restaurant, kommst du mit Englisch weiter, mit Deutsch nicht.
Unfassbar, ne?
Ja.
Unfassbar. Erzähl mal unsere Zuschauer genau, was du machst.
Also ich bin klassischer Motorjournalist. Kerngeschäft sind neue Fahrzeuge. Das heißt, wir testen die Fahrzeuge auf Herz und Nieren, wie man immer so schön sagt, und berichten dann darüber. Ich bin auch einer von den alten Dinosauriern, die gerne für Printmedien arbeiten.
Okay.
Weil es ist immer noch was Tolles, etwas in der Hand zu haben, zu blättern.
Ja.
Sei es jetzt Coffee-Table-Geschichte oder einfach das wöchentliche Magazin.
Ja.
Oder eben die klassische Tageszeitung, die ja nach wie vor glücklicherweise auch teilweise noch Automobilberichterstattung haben.
Das ist schon krass. Ich weiß gar nicht, wann ich mir zuletzt richtig eine Zeitschrift gekauft habe. Normalerweise kriegst du es immer von, wenn du irgendwo bist, machst mal auf, liest es dir durch, aber sonst bin ich ja nur noch online drin.
Ne? Das ist das Problem. Junge Leute, jung wie du, noch jünger,
ja.
Die haben da überhaupt keinen Zugang mehr
zu. Ja?
So den Kiosk machen die einen großen Bogen drum, weil sie haben alles online. Da ist das iPad der Freund. Und
seit wann bist du dabei? Seit wann machst du das?
Ziemlich genau 20 Jahre.
Ach, 20 Jahre?
Ja.
Wie kamst du dazu? Was hast du davor gemacht?
Wie alles im Leben, reiner Zufall.
Ja.
Ich komme eigentlich aus der Werbung, habe Marketingkommunikation studiert und dann später Commercial Production in Los Angeles. Komme eigentlich aus der Werbung und bin dann durch Zufall bei einer Zeitung gelandet. Und eines Tages, nämlich ziemlich genau vor 20 Jahren, ist der Autoredakteur ausgestiegen. Und die wussten halt, Mensch, der Wieland, der sammelt Oldtimer, der muss sich ja mit Autos auskennen, der macht jetzt den Automann.
Ach so.
Ja.
Wahnsinn.
Und dann ging ein neues Leben los.
Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Was für, hast du noch deine Sammlung? Oder?
In der Tat sind noch einige Fahrzeuge da. Mhm. Es geht mal rauf, mal runter.
Wie siehst du denn die, als ein Autojournalist, wie siehst du denn die Entwicklung der Oldtimer die letzten 5 Jahre?
Meine große Leidenschaft sind die Oldtimer. Mhm. Deswegen kann ich nur positiv darüber berichten, allein schon aus Überzeugung. Mhm. Klar, man muss da Einschränkungen machen. Also ich sag mal, Vorkriegsbereich ist schwierig geworden, weil was kauft man sich? Oldtimer, von dem man in der Jugend entweder geträumt hat oder es damals schon gesehen hat und gut fand. Und die Vorkriegsgeschichten sind eben, ich sag mal, schon fast weggestorben, die sich dafür interessieren. Man sieht sie immer noch bei den Oldtimer-Rallys. Mille Miglia, Novolari oder auch die
da
Deutschen.
Da muss man sich auch die Frage stellen, sind das echte oder sind das
gut, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Mhm. Aktueller denn je, weil natürlich teilweise mehr Fahrzeuge existieren, als jemals gebaut wurden. Und dann wird es natürlich krass, schwierig. Ja? Also gerade die Klassiker, 300er SL Flügeltürer oder auch Roadster, 911 RS, wie viel wurden gebaut, wie viel gibt's?
Ja, das ist Wahnsinn, ja, das ist unfassbar. Ja, Vorkriegsmodelle ist auch so eine Zeit, da musst du auch richtig drin sein in der Thematik. Du kannst nicht einfach so dir mal ein Vorkriegsmodell kaufen. Und Vorkriegsmodell, da musst du auch, wenn du das richtig machen möchtest, wenn du dazu 70% Originalauto hast, ist es ja schon weit.
Ach, mega. Ich glaube, um als Original zu gelten, braucht nur 30-35% Original zu sein. Das ist, glaube ich, so.
Genau.
Und dann sage ich natürlich auch, Moment mal, 70% nicht Original, was ist denn da los?
Ja, ja.
Was soll das denn?
Aber im Oldtimer ist ja meistens, ich finde, die Generation Oldtimer stirbt ein bisschen aus, weil die jungen Leute, also mich hat's immer fasziniert, wenn ich gesagt habe, das Auto ist von meinem Vater gefahren und das möchte ich jetzt auch mal haben. Ja. Das war dann 70er, 80er Jahre Autos und so weiter. Aber jetzt sind ja 30 Jahre, jetzt sind inzwischen schon Mitte 90er Jahre Autos, kriegen ja schon ein historisches Kennzeichen. Für mich jetzt nicht so der klassische Oldtimer, wie wir es 1990 kannten, wo auch richtig Chromstoßstange und so weiter und das ist ja alles weg.
Das ist richtig, das sind eher Youngtimer. Ja.
Genau.
Die aber ein H-Kennzeichen haben,
sagen wir mal so. Die ein H-Kennzeichen haben, das ist es ja. Und schraubst du auch selber?
Da bin ich leider super unbegabt. Ich probiere mich gerne mal an der Elektrik, aber auch dann ist der Schaden hinterher größer als vorher.
Okay,
und da freuen sich dann die Profis. Und ich sage immer, hallo, überlass das doch den Profis, die wissen, was sie machen. Ja, leider bin ich da.
Ja, weil das ist ja noch die zweite Problematik, dass die Leute, die da richtig so einen Vergaser synchronisieren können, Alu schweißen, die sterben langsam aus. Ja. Da musst du erstmal einen finden.
Ja.
Und gerade so ein Dreifachvergaser rechts, links, alles in einem Band, dann die ganzen so. Ich nehme mal einen Jaguar E-Type V12.
Oh ja.
Krieg das mal hin.
Ja, das ist in der Tat.
Das ist so. Schönes Auto, aber muss man hinkriegen.
Ja.
Und man sieht die immer weniger auf der Straße.
Ja.
Also du siehst auch weniger Oldtimer.
Ja, weil sie in der Tat auch viele in den Garagen verschwinden, weil natürlich auch die Benutzung, Verschleiß, dann ist für manche zu schade. Was ich wieder schade rum finde, weil wenn man die Autos hat, fahrt sie.
Absolut.
Weil das Schlimmste, was du im Oldtimer antun kannst, ist stehen lassen. Mhm. Standschäden sind schlimmer als Verschleiß. Und
Absolut.
100%. Kommt raus mit den Fahrzeugen, bewegt sie. Ja?
Absolut.
Artgerecht.
Und wie läuft so ein Tag bei dir ab? Oh, schöner Porsche, ne?
Oh ja.
Mein Gott. In Gelb, 993, Turbo müsste es gewesen sein,
Turbo,
oder?
Ja.
Die haben schon was.
Ja, ja.
Der letzte Luftgekühlte, aber jetzt halt Turbo natürlich nicht, aber schon geil, ist schon geil.
Oh ja.
Wie läuft so ein Tag bei dir ab?
Morgens geht's meistens früh zum Flughafen, was in Berlin jetzt gut ist, weil Berlin hat ja keinen Flughafen mehr. Es gibt da irgendwo südlich von Schönefeld so einen neuen Flughafen, der nennt sich BER.
Mhm.
Mehr schlecht als recht funktioniert er, mal ja, mal nein. Und je früher man rausgeht, desto besser. Und dann geht's eben in die Welt, meistens im Süden Europas.
Du warst gestern in Schweden.
Barcelona. Genau, jetzt war ich mal im Norden, in Schweden für 3 Tage.
Was gab's da?
Das war eine der Mega-Events dieses Jahr. Das war auf den Spuren von Pippi Langstrumpf.
Echt?
Durch Smaland. Smaland ist so im Südosten von Schweden. Sind wir geflogen nach Kalmar, das ist da Ölland, und sind dann rübergefahren Richtung Göteborg und dann eben durch die Dörfer, wo Pippi Langstrumpf bzw. ihre Schöpferin Astrid Lindgren gewohnt hat, ihre Kindheit erlebt hat und waren in den Originalhäusern, in den Häusern, die dann auch ja, verfilmt wurden in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahren. Und das war mal so ein richtig toller Roadtrip, wo das Auto nicht im Vordergrund stand, ja, sondern die Geschichte.
Welcher Hersteller hat das gemacht?
Das war Volvo.
Volvo, ach so.
Schweden ist Volvo.
Volvo, ja klar.
Es gibt ja nur noch eine schwedische Marke.
Volvo hat ja was Besonderes. Kennst du die Geschichte von Volvo, was sie patentiert haben?
Patentiert haben? Mhm.
Komm, du bist Autojournalist.
Ja, wir wissen nicht alles, aber wir wissen, wo es steht.
Also Volvo hat Dreipunktgurt erfunden und hat es auch patentiert. Aber um Leben zu schützen, haben sie ihr Patent freigegeben für die anderen Hersteller, ohne Geld dafür zu nehmen.
Ah, okay.
Das ist halt typisch Volvo. Ja. War ja auch damals als sehr, sehr robust und sicher.
Der klassische Schwedenstahl hat früher gesichert und heute ist es eben die Elektronik, die dafür sorgen soll, dass in der Tat im Volvo niemand mehr schwer verletzt oder stirbt.
Da kommen wir
egal,
gleich zu,
dass
wir die Asiaten jetzt ein bisschen mit drin. Na. Okay, und dann, wie war's in Schweden?
Und ja, war wie gesagt ein herrlicher Roadtrip. Wir hatten auch Glück mit dem Wetter, während ganz Mittel- und Südeuropa im Regen versunken ist, hatten wir das Glück, dass wir 3 Tage lang bei 25 Grad Sonnenschein hatten.
Ah, Wahnsinn.
Und es war mega. Also tolle Straßen, tolle Orte. Es war einfach nur schön.
Und haben Sie da ein neues Auto vorgestellt oder haben Sie nur die Geschichte von Volvo ein bisschen oder Schweden ein bisschen so?
Es war in der Tat, also das Auto war der XC60. Mhm. Als Hybrid und ist nicht so ganz neu, aber noch aktuell.
Wie viel Flüge hast du so im Jahr?
Ich mache so 2-3 Termine die Woche und von Berlin gibt es wenig Nonstop-Flüge, das heißt also jetzt auch nach Barcelona, wo wir hingeflogen sind, oder nach Kalmar musst du immer in Frankfurt oder München umsteigen. Mhm. Und das sind dann schon 4 bis 8 Flüge die Woche und dann... Na, es ist ein Ritt, aber es macht Spaß. Ich suche es mir aus und es muss ich halt rechnen. Ich bin halt Kleinunternehmer mit meinem Redaktionsbüro und.
Also das heißt, du bist frei, du bist nicht an eine Zeitschrift gebunden,
genau.
Du schreibst und dann je nachdem, wer das interessant findet,
ganz genau.
Bringt das raus. Ja. Oder fährst du im Auftrag von einem Zeitschrift?
Beides. Hin? Also es gibt quasi die Aufträge nach dem Motto, das und das steht an, kannst du das für uns machen? Oder ich biete eben an Geschichten, die ich selber mir erdacht habe. Oder eben klassische Fahrvorstellungen. Ich werde eingeladen und habe als Geschäftsmodell dann die Aufgabe, diese Geschichten dann möglichst oft zu verkaufen.
Okay. Und jetzt, wo wir beide jetzt in Barcelona waren, mit dem neuen Continental GT von Bentley, es gibt ein super Hotel. Es ist ein super Abendessen. Dann sitzt du da mit den Designern. Da sitzt du da meistens auch, da kommt auch mal der CEO vorbei. Ja. Und ich habe ja bei dir auch gesehen, du bist ja sehr gut mit allen vernetzt. Du durftest ja auch 2-mal fahren. Ich durfte nur 1-mal fahren. Ne?
Ja, gut, so. Ich sage ja, ich mache das 20 Jahre. Da kennt man die Herrschaften natürlich schon.
Genau.
Und man schätzt einander. Mhm. Und es ist ja ein Geben und ein Nehmen.
Genau.
Und dadurch, dass wir aber von allen eingeladen werden, egal welche Marke, ob jetzt im Luxusbereich oder eben Basic, spielt es ja gar keine Rolle. Weil das ist halt der Job, das ist ähnlich wie der Reisejournalist. Der fliegt ja auch rund um die Welt und hat eben zur Aufgabe, dort dann zu berichten.
Also ich kenne ja nur die Luxuswelt im Automobilbereich. Würdest du sagen, die normalen, also die, wie soll ich das ganz vorsichtig ausdrücken, die Autos, die Butter und Brot, was Otto Normalverbraucher fährt in dem Sinne, jetzt kein 200.000-300.000 Euro Auto, sind die Präsentationen gleich zu sehen?
Man merkt schon Unterschiede. Mhm. Also jetzt auch ohne Namen zu nennen, aber wenn ein einfaches Auto präsentiert wird, ich sag mal jetzt im Bereich unter 20.000 Euro, dann ist das alles schon ein bisschen anders, weil es würde auch sonst nicht zur Marke, zum Modell passen. Die versuchen schon immer, das Event auf das Fahrzeug abzustimmen. Mhm. Und wenn man dann beim Klein- oder Kleinstwagen ein 5-Sterne-Luxushotel geht, dann ist das nicht so ganz passend.
Okay. Fällt dir das dann nicht schwer, immer noch neutral zu bleiben, obwohl du die ganzen Leute so gut kennst?
Nein, fällt natürlich nicht schwer, weil wir berichten natürlich so, wie es ist.
Wir haben ja beide uns über den neuen Continental unterhalten. Wir können jetzt auch darüber reden, weil das wird definitiv nach einem Embargo ausgestrahlt, was wir hier machen. Da haben wir uns ja beide angeschaut. Da kamst du ja zu mir und meintest, ey, findest du, dass das Auto neu ist? Oder ist das ein Facelift?
Gut, es wurde ja auch als Facelift quasi dann angekündigt, obwohl es natürlich schon, ich sag mal, optisch dem alten sehr ähnelt. Ja. Der Unterschied ist natürlich, dass der W12 rausgefallen ist und dass wir jetzt einen 8-Zylinder-Hybrid haben. Und
Plug-in-Hybrid.
Ja. Der eine unglaubliche Fahrleistung an den Tag gebracht hat. Ich war wirklich angenehm überrascht, weil ich natürlich als, wie ich erwähnt habe, Dinosaurier, dann natürlich den 12-Zylinder über alles liebe.
Ja. Klar, klar, klar.
Das ist auch ein Statement natürlich.
Ja.
Und Bentley ohne W12 ist schon ein anderer Schnack. Ja.
Was war so die schlimmste Präsentation, was du in den 20 Jahren erlebt hast, wo du meinst, Alter Schwede, wie kann man sowas machen? Wie kann man ein Auto so präsentieren? Brauchst auch keinen Herstellernamen zu nennen, aber was war so das Schlimmste, was du erlebt hast?
Ja, da gibt es immer wieder Geschichten, wo wir einfach sagen, wir sind hier, um Auto zu fahren und nicht mit 50 Leuten in einem Bus mehrere Stunden von A nach B zu kommen. Das ist halt eine Sache der Organisation. Und wenn ich Flughafen in Mailand habe und fahre dann nochmal 3 Stunden mit dem Bus irgendwo hin, dann ist das auch für unsere kostbare Arbeitszeit natürlich nicht förderlich.
Ja, das
ist das Problem. Und das wird eben manchmal nicht bedacht, dass wir natürlich dann auch Effizienz lieben und wenn man dann an 2 Tagen irgendwie 6 Stunden im Bus sitzt, dann ist das nicht gut.
Beeinflusst das deinen Bericht?
Natürlich nicht. Ja, wäre ja albern,
ja.
Weil da macht man sich ja auch unehrlich.
Ja, ja.
Wenn man das eine Zeit lang macht, dann nur Ehrlichkeit kommt da weiter.
Mhm.
Und wenn das Auto schlecht ist, dann wird das so geschrieben. Und wenn es an dem schlechten Auto was Gutes gibt, kann man das genauso gut dann auch noch erwähnen. Es ist ja meistens, nichts ist perfekt.
Aber hast du mal einen Anruf bekommen nach deinem Bericht?
Und oh ja.
Anruf,
Briefe, das gibt's immer wieder mal.
Ja, okay.
Klar, selbstverständlich.
Okay. Wo hättest du mal anders schreiben können? Oder?
Aber meistens ist das natürlich dann, wird das ja eingesehen, weil wir haben es ja erlebt. Und,
ja.
Und was ich erlebe, das schreibe ich und...
Aber du steuerst das ganz schön. Ne? Du steuerst so ein... du hast viel Macht über so ein Auto.
Nein, das ist ja natürlich, das ist übertrieben.
Nein, nicht Macht, in dem Sinne nicht negativ gemeint, aber...
wir machen, das, was wir erleben, erlebt der potenzielle Käufer ja bei seiner Probefahrt genauso. Bloß ich erlebe es eben Wochen oder Monate vorher.
Mhm.
Und das ist sozusagen... Das sind ja quasi Hinweise, die wir geben können. Schau mal hier, da ist eventuell die Verarbeitung nicht so oder hier der Motor. Ich sag mal gerade das große Thema Getriebe. Wenn man dann so ein CVT-Getriebe hat, läuft ja bei uns immer unter dem Stichwort viel Lärm um nichts, weil die Drehzahl... CVT-Getriebe ist ein sehr sparsames Getriebe, also sparsam im Verbrauch, hat aber eben die Eigenschaft, dass es das Gaspedal lässt den Motor hochdrehen, aber die Leistung kommt dann nicht sofort an. Das ist quasi so der sogenannte Gummiband-Effekt, dass es sehr laut wird vom Motorgeräusch her,
aber es
rührt sich nichts oder nur sehr wenig. Und das ist immer dann natürlich so ein Punkt, wo man eben da überlegen muss.
Das hört sich so an, wenn mein iPhone zu warm wird, dann reagiert er auch nicht so schnell. Das nervt halt derbe, ne, oder?
Ja, so in der Art ist das. Bloß das ist dann eben, das ist Konzept, weil es eben in erster Linie auf den Verbrauch abzielt.
Mhm.
Es fährt sich quasi wie ein Automatikgetriebe, ist aber deutlich verbrauchsärmer.
Wie stehst du zu Elektromobilität? Das ist ja eine ganz, ganz... du kommst ja nicht mehr dran vorbei.
Ja, man kommt nicht mehr dran vorbei. Aber ich glaube, die Politik tut ganz schön viel dazu, dass das alles nicht so schnell geht, wie sie es gerne selber hätten. Ich meine, die erzählen uns was von 15 Millionen Autos in Deutschland in 2030. Beispielsweise in Berlin werden aber Ladesäulen schon wieder demontiert. Warum? Weil am Straßenrand Fahrradwege gebaut werden, wo die Säulen dann nicht mehr genutzt werden können.
Mhm.
Und das ist natürlich dann ein ganz schwieriges Thema.
Mhm.
Und grundsätzlich, Elektromobilität macht ja Spaß. Die Beschleunigung, wir haben ja Beschleunigungswerte.
Ja, ja.
Das wird ja immer verrückter.
Mhm.
Sind ja jetzt einige Fahrzeuge deutlich über 1000 PS und beschleunigen 2 bis 3 Sekunden.
Mhm.
Und das ist natürlich ein Wahnsinn. Ja.
Ja, das ist unglaublich. Also was die Beschleunigung betrifft und die PS-Zahl betrifft, also eigentlich brauchen Hersteller im Sportwagensegment unter 700 PS gar nicht mehr rauskommen.
Ja.
Das hat er gar keine Chance mehr. Der braucht mindestens 700 PS und natürlich jetzt, ich meine, der SF90 war ja einer der ersten oder der erste schlechthin, der mit 1000 PS unter 1 Million Euro auf den Markt gegangen ist. Der Ferrari. Wobei ich immer noch finde, die 1000 PS spürst du bei dem SF90 nicht. Aber trotzdem kommen wir nicht da drum herum. Und wir haben ja in Barcelona ein bisschen darüber gesprochen. Die Asiaten, die geben richtig Gas, ne?
Oh ja.
Die geben richtig Gas. Und Deutschland ist ein Autoland. Und auch wenn die Premium-Hersteller echt sich Mühe geben, aber die Asiaten sind günstiger und zurzeit effizienter, besser. Wie siehst du das?
Machen wir uns nichts vor. Die deutsche Automobilindustrie hat diesen Trend damals verschlafen. Die haben dann zwar relativ schnell nachgezogen, aber die ersten Fahrzeuge waren ja auch gar nicht mal so gut, waren unglaublich teuer, hoch im Verbrauch. Und es ist nach wie vor halt, es gibt mittlerweile viele Modelle, aber so richtig vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind die Asiaten vorne.
Mhm. Aber meinst du, schaffen die es auch qualitätsmäßig an die deutschen Premium-Hersteller ranzukommen?
Natürlich nicht. Ist natürlich klar. Natürlich ist ein Deutsch, also gerade also Porsche natürlich, also Taycan, ein Mega-Fahrzeug.
Mhm. Also, ja, wenn die Reichweite stimmen würde.
Wenn die da kommen wir ja wieder dazu, ja. Da ja. Stimmt eben leider die Reichweite nicht.
Ja.
Und aber auch die VW, die ID-Familie, ja, ist ja wunderbar. Ist ja hervorragende Fahrzeuge. Aber gut, der Basispreis ist
ja. Ja, aber VW hat zurzeit Riesenprobleme. Absatzprobleme. Ja,
Absatzprobleme.
Weil irgendwie sind die Autos nicht mehr modern genug.
Kommen wir wieder zum Stichwort Politik. Wenn die Förderung auf einmal von heute auf morgen streichen, dann was erwartet man?
Ja.
Keine Chance. Mhm. Und dazu haben wir ja die höchsten Strompreise in der Welt, möchte ich sagen.
Unglaublich.
Und
nicht jetzt, wir laden gerade auch nicht mit saurem Strom. Also,
das kommt noch dazu.
Das kommt noch dazu.
Ist ja alles diese grüne Verlogenheit, dass da dieser Braunkohlestrom da auf einmal als grüner Strom verkauft wird. Und nach dem Motto, kauft das ist Wahnsinn. Also es ist.
Wo siehst du denn die Automobilindustrie so in 10 Jahren?
Gute Frage, spannende Frage. Kommt auch immer wieder bei den Events auf. Wo werden wir dann stehen? Ehrlich gesagt weiß das niemand. Weil es wurde ja in Deutschland der Fehler gemacht, dass man gesagt hat, wir setzen jetzt alles auf Elektromobilität. Mhm. Und dabei ist natürlich Technologieoffenheit das große Thema. Dass wir uns eben um alle Möglichkeiten kümmern. Dass der Verbrenner weiterentwickelt wird. Sei es der Diesel, sei es der Benziner. E-Fuels. Hallo, Moment mal.
Ja, genau. Das ist es ja. Das ist ja die große Frage. Ich bin heute Morgen Taxi gefahren, wo ich dieses Auto abgeholt habe. Und da bin ich mit einem Toyota Wasserstofffahrzeug, wurde ich abgeholt.
Ja.
Und da habe ich mich mit dem Fahrer unterhalten. Der meinte, er hat einen Volltank, ungefähr 6 Kilo, dauert 10 Minuten. Aber jetzt kommt's. Da zahlt er auch 80 Euro für einen Volltank.
Ja.
Also günstig ist es gar nicht.
Ja, das ist der Mirai, der macht einen Riesenspaß.
Aber der ist ja wieder ein bisschen zurückgestellt worden von Toyota.
Okay.
Weil Toyota sich jetzt im Wasserstoffbereich viel mehr jetzt auf LKWs konzentriert. Und da haben sie es geschafft, weil sie ja da haben sie einen 40-Tonner jetzt entwickelt und haben dann auch mit Wasserstoff, kriegen 1000 Kilometer Reichweite.
Ja.
Mit vollgeladen, also mit 40 Tonnen. Jetzt ist natürlich, wir wissen ja auch, wenn die Hersteller selber testen, und wenn man die Verbrauchswerte sich anschaut von den Herstellern, ist natürlich immer mit optimal, also die Reifen, also es ist im Alltag immer ein bisschen anders. Wenn die sagen 1000 Kilometer, musst du von 750 ausgehen,
ja.
Finde ich.
Ja, ne? Das ist richtig, ja.
Deswegen. Aber Toyota war ja schon immer ein, was das betrifft. Und so, guck mal, wie lange die schon Hybrid anbieten.
Ja.
Der Yaris oder wie der heißt. Oder der Toyota Corolla, das meistverkaufte Auto der Welt aktuell. Mit Hybrid, da sind sie schon weit voraus.
Ja gut, der Prius ist ja quasi das Aushängeschild.
Prius, ja genau, Prius, ja. Prius.
Und mittlerweile dritte oder vierte Generation auch schon und wurde auch immer hübscher. Die ersten waren ja vom Design her ein bisschen schwierig.
Da war ein bisschen
Streichel. Das ist übrigens die nächste Frage, warum müssen denn Elektroautos immer so hässlich sein? Also Design, also da auch wieder Vorwurf an die Deutschen. BMW, Mercedes, also EQ, geht's denn noch?
Ganz
diese rundgelutschten Dinger.
Ja,
da?
Die sollen ja so einen Tropfenform haben, ja. damit die also von den CW-Werten und von den Aerodynamik und so besser, also effizienter werden. Aber ich finde, ganz ehrlich, also es ist Geschmackssache, aber ich finde die Autos tothässlich.
Ja, es ist wirklich und viele sagen eben einfach auch, warum soll ich mir da ein hässliches, teures Auto kaufen?
Ja, das ist es ja. Das ist es ja. Und jetzt haben sie ein bisschen reagiert. Mercedes zumindest hat den EQS ja ein bisschen modifiziert mit dem Grill vorne, einen Stern raufgesetzt, damit da ein bisschen mehr S-Klasse, sagen wir mal, damit noch ein bisschen S-Klasse-Charakter reinkommt. Aber trotzdem, also damit werden sie keine Chance haben. Definitiv nicht. Also da muss was kommen. Das haben sie aber bei der G-Klasse geil gemacht, finde ich.
G-Klasse ist nach wie vor eins der Mega-Fahrzeuge überhaupt.
Genau. Ja.
Also auch so ein Klassiker wie Porsche 911 und auch toll weiterentwickelt. Ja, großer Freund. Ja.
Aber auch der Elektro, Elektro-G-Klasse, die hat ja auch, die ist nahezu fast 1:1 wie der Verbrenner. Du musst dreimal hinschauen, um zu sehen, was ist, außer es sei denn hinten, da siehst du natürlich sofort von der Reserveradmulde, was, wo jetzt sein Kabel drin ist. Das ist die Zukunft, finde ich, die Autos so nah wie möglich an die Verbrennerkarossen dran zu halten.
Ja.
Aber okay, und wenn die da nicht drumherum kommen, Elektromotoren oder Elektroautos zu bauen, dann müssen sie es halt machen. Ich werde nie ein Fan von Elektromobilität sein, wobei du hast ja 100% recht, es macht mehr Spaß. Gerade im
Mehr Spaß möchte ich nicht sagen, weil ich natürlich beim Autofahren auch die Emotion möchte. Und Emotion heißt für mich Sound.
Ja, klar. Aber Speed, wenn du auf Speed stehst. Wenn
Speed stehst, ist Elektromobilität.
Ja, die Kraftübertragung ist sofort auf der Straße. Ja. Und bei Verbrenner, so wie es ja, verbrennst du ja erstmal. Ja. Und dann irgendwann hast du die Kraft auf der Straße. Und das spürst du schon, definitiv. Ja. Natürlich, klar, was Emotion betrifft, naja, das ist nicht so. Oh. Aber die Hersteller kommen jetzt gerade mit viele Vintage-Modelle wieder raus. Ne? Die gehen wieder basiert auf die alten Modelle. Jetzt zum Beispiel der 12-Zylinder von Ferrari, ein bisschen Daytona-like von vorne.
Ja. Mega Design auch, muss ich sagen.
Hast du gesehen in
live? Okay, also Dodici Cilindri ist natürlich ein fieser Name für alle außerhalb Italiens, aber
ja, stimmt.
Ist schon ein Mega-Fahrzeug und eben gerade die Daytona-Elemente, Traum. Ja.
Aber wie fandst du den Daytona?
Traum. Also ich bin wirklich ein großer Freund und
ich fand ja immer, ich weiß nicht, vielleicht kriege ich jetzt extrem viel Prügel ab, aber ich fand ja immer, das hat ein bisschen so Corvette-like gehabt, das Auto, oder?
Es ist richtig. Es war ja auch die Zeit damals, die Corvette C3 meinst du?
Genau.
Gut, aber auch in meiner Jugend war eben Miami Vice angesagt, auch wenn es eine Replik war.
Ja,
es sah eben aus wie einer und war natürlich schon ein Mega-Statement. Ja.
Aber die Geschichte zu Miami Vice war ja genial, ne? Weil kennst du die?
Wie die dazu gekommen sind, ich habe es gelesen und wieder vergessen.
Ach so, also das war mega cool. Miami Vice war ja die Serie schlechthin. Und das war eigentlich eine Low-Budget-Serie. Total Low-Budget. Und diesen Daytona, den sie gefahren sind, war ja auf dem MR2 Toyota damals. Das war ein Replika. Und dann hat Ferrari auf einmal, erstmal hat Ferrari das gar nicht so ernst genommen, bis dann zweite, dritte Staffel dann produziert worden ist und die Jungs da weltweit bekannt wurden, dann hat Ferrari immer gesagt, stopp mal, das Auto dürft ihr nicht mehr fahren, das ist ja kein echtes Auto. Und dann hat der Regisseur ja die Szene reingebracht, wo die Jungs mit einer Handgranate oder mit einer Bombe angegriffen worden sind. Dann ist das Auto in die Luft gegangen und dann kam auf einmal der Chef, meinte, ihr habt einen neuen Vierwagen und das war ein weißer Testarossa. Also Testarossa Mono Specchio.
Ja.
Das war die erste.
Die erste mit der
A-Säule. Ne? Ja. Ach, das war cool. Und dann war Ferrari auch mit im Boot. Weil normalerweise bis heute ist ja was Ferrari und so, diese ganzen Presseveranstaltungen, Werbung hin und her, die nehmen immer ihre Formel-1-Fahrer und sind immer noch auf dem, nicht, also arrogant will ich jetzt nicht sagen, aber auf einem sehr, sehr hohen Ross.
Ja. Ne? Das ist richtig. Ja. Das ist aber trotzdem, so. wenn man dann auch, egal ob jetzt nach Maranello oder nach Fiorano, auf der hauseigenen Rennstrecke kommt und dann das Haus von Enzo sieht, wo er drin gewohnt hat und dann geht man auf die Rennstrecke und fährt, das ist schon großes Kino immer.
Was war das Spektakulärste, was du als Autojournalist erlebt, wo du sagst, das werde ich nie in meinem Leben vergessen, was ich da gesehen habe?
Da gibt es eigentlich einige Geschichten. Ja,
erzähl mal eine davon.
Also sehr spektakulär war beispielsweise mal, also jetzt der Rahmen einer Vorstellung war eine Fiat-Vorstellung in La Spezia im Hafen auf einem Flugzeugträger. Und zwar hat die italienische Marine einen Flugzeugträger, der ist zwar nie ausgelaufen, aber sie haben einen. Und auf dem fand dann die Präsentation statt und sind dann quasi die Rampe, wo dann normalerweise die Jets dann starten, sind sie dann rauf und runter gefahren und wir saßen quasi in der Mitte auf dem Fahrstuhl, der halt rauf und runter die Flugzeuge bringt, saßen wir dann und haben da diese Show gesehen. Und das war
Fiat.
Schon Fiat, ja.
Was war das nochmal für ein Fiat?
Weiß ich nicht, kann ich nachliefern.
Ein Fiat?
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Das ist natürlich genial, ne?
Ja.
Ah gut, das ist natürlich unvergesslich. Warst du auch schon mal in Pebble Beach und so weiter?
Ja, also das, ich sagte ja, Oldtimer sind meine große Leidenschaft. Mhm. Und ich sag mal immer, ein Jahr ohne Pebble Beach ist kein gutes Jahr.
Okay, das weil, ist ja auch da.
Also die Monterey Car Week.
Ja.
Goodwood, Festival of Speed, Revival,
ja.
All diese Geschichten, Amelia Island, das ist meine Welt. Okay. Da blühe ich auf und da komme ich vom lauter Grinsen gar nicht in Schlaf. Das ist einfach so ein großes Kino, was da abgeht und die Sammler, die dort ihre Fahrzeuge präsentieren. Und man schafft es wirklich Jahr für Jahr dorthin zu gehen und man sieht immer wieder neue Fahrzeuge. Dass man sagt, Mensch, ich wusste gar nicht, dass der überhaupt existiert oder dass der mal rausgelassen wird und so weiter. Das ist so.
Das ist genial, ja. Ich war letztes Jahr das erste Mal in Pebble Beach, Car Week, Monterey und da war ich, also ich habe so viel gehört. Alle haben mir das so erzählt. Ich so, ja komm, die Leute erzählen viel und so weiter. Aber so viel Auto, so viel auch was Wert des Fahrzeuges betrifft, auf eine Wiese.
Ja.
Das war ja unglaublich.
Ja, es sind ja mehrere Wiesen. Es ist ja nicht nur der Concours Elegance am Sonntag. Mhm. Freitag ist ja dann auch noch die Auktion. Allein die Auktion, da sind ja gefühlt 20 Auktionen von allen namhaften, von RM, von Gooding und Mekom und wie sie alle heißen, was da auch verkauft wird.
Unfassbar, ja.
In Europa komplett unmöglich. Diese Massen an Fahrzeugen, das geht nur in den USA.
Ich habe letztes Jahr dort einen Hamburger kennengelernt. Mitten in, also der hat sogar sein Auto dort gehabt. Und das war so ein Zufall. Da kam auf einmal, wir waren mitten im Dreh und wir haben 9 Videos produziert. 9 Videos, das war echt hardcore. Mit Jetlag, mit allem drum und dran. Also es war echt Wahnsinn. Da wurde ja auch der neue AMG GT vorgestellt. Das war die Weltpremiere, die ja nicht so schön gelaufen ist. Da war ja der Michael Schiebe im Auto und das Auto fuhr nicht, weil die Decke drauf war. Und da hat er dieses Abstellregelautomat und das konnte nicht fahren. Das war echt eine peinliche Aktion. Aber im Endeffekt war das schon mal schön und so weiter. Dann haben wir noch so viele Oldtimer uns angeschaut. Hennessy alleine. Ich hatte Hennessy nie auf dem Schirm. Und dann stand ich auf einmal vor so einem Hennessy und lief so, ja, das ist Fahrzeug Nummer 23. Ich so, okay, schön und so weiter. Ja, Fahrzeug Nummer 23. So, ja, cool. Ja, das ist Michael Jordans Auto. Und du sagst, genau, das ist Michael Jordans Auto. Und dann triffst du da Gott und die Welt. Und das fand ich schon mega cool. Und also das war ein Mega-Ereignis dort. Und ich bin auch froh, dass ich dieses Jahr wieder da bin. Und Goodwood werde ich dieses Jahr auch da sein. Also werden wir uns da wiedersehen.
Ja. Festival of Speed ist gesetzt.
Mhm. Fährst du da auch selber?
Ich hoffe. Ich hoffe jedes Jahr, dass ich da mal fahren konnte, weil du gefragt hast, was war besonders beeindruckend. In der Tat bin ich beim Festival of Speed mal den BMW 328 Millimilia gefahren.
Okay.
Das Einzelstück.
Oh.
Und da den Berg hoch. Mega. Mhm.
Ja.
Mega, mega.
Krass.
Ja, das war wirklich ganz großes Kino.
Aber hast du eine Rennlizenz?
Aktuell keine Rennlizenz, aber du kannst ja dort vor Ort quasi eine lösen.
Ach so.
Ja, das geht dann schon.
Also wie eine lösen? Das heißt, du kannst dann so eine Art Ticket kaufen?
Du unterschreibst und dann darfst du da fahren.
Ach so.
Das ist, ja, weil du brauchst in der Tat, um da hochzufahren, eine Rennlizenz. Aber die kannst du dort vor Ort erwerben.
Ah, okay.
Ja.
Aber hast du mal eine Lizenz gemacht oder hast du mal eine
Schule? Ich musste eine machen, weil ich bin 2 Jahre, 2007 und 2009, im Suzuki Rally Cup gefahren.
Oh.
Und da brauchte man dann die...
Selber richtig gefahren?
Ja, ja, klar.
Oh, schön.
Ja, ja, ich bin klassischer Fahrer, deswegen eine große Ehre für dich, dass du mich heute fahren darfst.
Ja,
weil das dürfen sonst nur Walter Röhrl Strieze die großen alten Recken der Branche.
Ja, da fühle ich mich sehr geehrt. Aber erzähl mal, so ein Walter Röhrl, Herr Röhrl, ich kann ja Walter Röhrl, für mich ist es immer Herr Röhrl. Und ich würde
unser aller Gott.
Das ist unglaublich, was für ein, wie soll ich das sagen, was der erreicht hat, oder?
Ja, und auch heute noch, ich sag immer, ein Virtuose am Lenkrad. Wie er ganz cool, entspannt, 200 im Drift auf dem Col de Torini, sich dann noch rüberbeugt zu einem und erklärt und hier und da. Und übrigens, hier ist keine Leitplanke und jetzt machen wir mal ein bisschen enger.
Unglaublich.
Und unglaublich. Also damals wie heute, unglaublich.
Und ich meine, der war ja mal, weiß nicht, ob er das noch ist, oder der war mal Markenbotschafter für Porsche.
Genau, er hat quasi die Fahrzeuge mitentwickelt, alles was 911 war.
Und wir wissen ja, dass die Jungs, die das ermöglicht bekommen, auch ordentlich dafür bezahlt werden. Aber der war der Einzige, der aussteigt und sagt, scheiß Auto. Ich brauche was zum Rühren hier. Ich brauche einen Schalter, PDK ja. und so weiter. Weißt du, was ich meine?
Das eine oder andere Auto war quasi schon serienreif, wurde dann durch die finale Abnahmefahrt von Walter Röhrl nochmal komplett geändert.
Wahnsinn.
Ja, da haben die da komplett...
Weißt du, welches Modell ungefähr?
Das war, glaube ich, auch der erste Macan. Der basierte ja auf dem Audi. Mhm. Und da hat irgendwas mit der Lenkung nicht gepasst. Und da haben die komplett alles ausgetauscht.
Weil ich habe ja mit vielen anderen Autojournalisten oder auch im Fernsehbereich Moderatoren und so weiter zu tun. Und sobald die Markenbotschafter werden, dann gibt es nichts Schlechtes mehr über die Marke. Ja. Dann wird immer zugehört. Ich bin absolut markenunabhängig. Ich habe gar keinen Vertrag mit irgendeiner Marke. Möchte ich auch nicht, weil ich immer offen und ehrlich über alle Marken so sprechen kann, wie ich es auch finde.
Unser großer Vorteil, dass wir eben in der Tat, wir können immer ehrlich sein. Wir müssen nicht peinlich betreten schweigen, sondern wir können immer sagen, was wir empfinden, was wir erlebt haben. Genau. Weil es ist ja im Zweifel auch der Job, das dann in die Welt rauszutragen.
Absolut, genau. Und jetzt kommt dann, wenn ich dann mal moderiere, und da habe ich mit einem zu tun, der mit mir das mitmoderiert, der einen Herstellervertrag hat, dann merke ich so richtig, okay, er lässt mich reden, was die negativen Sachen sind. Und dann kommt aber... Guck mal hier, das ist doch eine super Funktion. Verstehst du, was ich meine? Dann weiß ich sofort, okay, alles klar, das ist jetzt ein Spiel, wir spielen das Ding jetzt runter und dann ist gut. Ne? Das ist immer das Gleiche, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Ja. Was steht als nächstes an? Was für Reisen?
Wochenende freue ich mich mal auf ein Wochenende in Berlin, weil in der Tat, dann kommen ja die Wochenenden auf den Rennstrecken.
Mhm. Und, die Saison fängt jetzt an. Ne?
Le Mans nächste Woche.
Ah, okay.
Große, große Vorfreude. Und es geht aber los am Montag mit Barcelona mal wieder.
Ah.
Ja, es geht mal wieder nach Barcelona.
Viel in Barcelona.
Ne? Ja, Barcelona ist sehr beliebt. Ähnlich wie die Côte d'Azur, also Nizza, Barcelona. Sevilla ist gerade wieder schwer angesagt worden. Jetzt 4, 5 Termine in Sevilla. Mhm. Und das ist eine witzige Kombination aus Barcelona und Kitzbühel nächste Woche.
Aber im Freundeskreis, du weißt ja selber, also du bist ja da viel mehr drin als ich. Wenn jetzt ein Kumpel von dir sich ein aktuelles Auto kaufen möchte bei Volvo und du warst jetzt auf einer Veranstaltung und weißt, ey, in 9 Monaten kommt der neue, halt mal die Füße still. Sagst du ihm das?
Klar, sicher.
Ja, ne?
Alles andere wäre doch Quatsch. Alles andere wäre
weil du weißt ja, wie die Verkäufer dann sind. Die sagen, da habe ich was gehört, aber die Autos sehen immer gleich. Es ändert sich nichts. Komm. Er muss natürlich auch seinen Hof leer kriegen. Ja. Kann man so sehen und so sehen. Aber gibst du dann Tipps an deinen Kumpel? Du sagst,
ich gebe natürlich Tipps, weil die sind ja selber informiert. Ja? Die lesen teilweise auch noch die Klassiker, Autobild, AMS und so weiter. Die schauen halt rein. Und wenn ich es denen nicht erzähle, lesen sie es halt irgendwo anders. Und dann sagen sie natürlich auch, warum hast du denn das und das nicht erzählt? Also
Ja gut, aber du weißt es ja vorher. Wir haben ja immer ein Embargo drauf. Jetzt zum Beispiel bei den aktuellen Bentley haben wir ein Embargo. Wir waren davor 3 Wochen?
Ja, aber so die technischen Daten und so weiter, das war ja nicht unter Embargo. Es ging ja nur um die Fahreindrücke.
Okay, ja, genau. Aber die optischen, also das Auto war ja in Blackbox. Wir durften, also Blackbox in dem Sinne, tatsächlich in einem Blackbox eine Halle komplett abgedunkelt, schwarz. Dann machen sie irgendwelche Bildschirme an und sagen, das hat was vom Tiger, das hat was vom Pferd. die Felgen sehen aus wie die Kralle von einem Tiger. Die versuchen dich natürlich zu greifen. Das schaffen die ja auch, weil die eine geile Atmosphäre hinbekommen. Ja. Ne, das ist gar keine Frage. Aber da muss man immer so ruhig bleiben und sich das Ganze anhören. Okay. Weil jeder Hersteller baut natürlich das beste Auto.
Sowieso.
Ist ja sowieso. Und ich finde, die Verkäufer im Autohaus, okay, die sind gut, die haben einen Schlag, aber die Verkäufer oder die Hersteller, die Ingenieure, die dann vor Ort sind, die Designer, die vor Ort sind, das sind richtige Verkäufer, weil die müssen es ja so präsentieren. Die müssen ja immer gute Presse haben.
Klar, sie müssen es ja vor allem rechtfertigen, warum es jetzt so aussieht, wie es aussieht. Und da gibt es natürlich dann so klassische Floskeln wie Form follows Function und so weiter und so fort. Ja, das sind dann so die Geschichten. Und ja gut, aber im Gespräch und mit dem Augenzwinkern sind die da manchmal schon, also gerade Designer sind ja per se eher lockere Leute.
Designer ja.
Das ist was anderes, als wenn man jetzt mit den Hardcore-Technikern da spricht, die sind dann natürlich dann... unentspannter. Schauen immer so, wo ist der Chef, wo ist der Vorstand? Da habe ich jetzt zu viel gesagt, ups. Und,
ja, genau.
Bleibt aber unter uns.
Genau. Ja. Immer out of record und es bleibt unter uns. Bitte das noch nicht weiter erzählen. Ja, aber kommt jetzt ein V8 oder nicht? Ich stehe hier vor dem V6, kommt ein V8 oder nicht? Da guckt er rechts und links und guckt dich an und nickt nur einmal und sagt, aber ich habe nichts gesagt.
Ja, keine Antwort ist ja auch eine Antwort. Genau, sobald sie rumdrucksen.
Genau,
wenn man es nicht wirklich schon vorher weiß. Manchmal, man weiß schon alles, aber man versucht sie ja trotzdem zu locken. Ja. Und es macht ja auch Spaß. Es ist ja so auch so ein Spiel immer. Ja.
Könntest du dir einen anderen Job vorstellen?
Nein.
Fahrräder testen?
Auch die Seiten zu wechseln. Es gibt ja einige meiner Kollegen, die dann zur Industrieseite wechseln oder umgekehrt, die von der Industrie eben dann auf die Journalismusseite wechseln.
Was könntest du machen jetzt bei der Industrieseite? Also könntest du dann für den Hersteller
Ich könnte mir da gar nichts vorstellen. Ne,
okay. Was zu machen. Aber nee, ich meine, was für Möglichkeiten hättest du jetzt?
Ja, du würdest halt in die Pressestelle dann meistens gehen.
Ach so, okay.
Mhm. Dann bist du eben genau dann auch einer von denen, die dann eben monothematisch und...
Da bist du halt sehr gesteuert, ne?
Ja. Also bei uns ist ja eben gerade die Vielfalt. Dass ich eben sage, Mensch, ich fahre jetzt heute hier mit dir durch Berlin, gestern Schweden, morgen Barcelona.
Wahnsinn.
Und demnächst dann Pebble Beach.
Ja. Wahnsinn. Ja. Unglaublich. Und wie macht das deine Familie mit?
Die Kids kennen mich nicht anders. Mhm. Als die geboren wurden, hatte ich den Job schon. Und deswegen ist das kein Thema. Kein Diskussionsthema.
Okay, okay. Ich glaube, da würde man dir auch ein Stück was abnehmen, ne? Wenn man.
Ja, es ist meine Welt und trotz Elektromobilität, es ist meine Welt.
Was ist deine Lieblingsfarbe bei einem Auto?
Hat sich immer wieder mal geändert, aber so ungefähr seit 15, 20 Jahren ist es eigentlich grün.
Grün?
Ein klassisches Grün, ein Oakgrün bei Porsche. Mhm. Mega, hatte ich auch schon mehrere Fahrzeuge, 928, 911.
Ich glaube, die Lieblingsfarbe von Ferdinand Porsche war Irish Green.
Ne? Irish Green, ja, das ist noch etwas anders. Und damals der 1 Millionste 911 war auch in Irish Green.
Genau.
Und das ist quasi auch so die Farbe der Familie Porsche. Auch jagdlichen Hintergrund hat das Grün natürlich auch immer noch. Und das ist also schon für mich persönlich eine tolle Farbe. Und da gibt es ja unterschiedlichste Geschichten. Ja, jetzt auch sehr, sehr matte, sehr dunkle Grüntöne. Und
ich habe meine G-Klasse gehabt in Tiefgrün. War meine schönste G-Klasse.
Egal. Es gibt so ein Grün, das ist fast schwarz, was dann nur im Sonnenschein so dunkelgrün schimmert. Bei Mercedes und aber auch bei Porsche.
Okay.
Und mega.
Aber also, du meinst nicht dieses Smaragdgrün, oder?
Ich weiß nicht, wie es heißt jetzt.
Ich glaube, Metallic, oder?
Das ist Metallic, ja. Ist Metallic, wo man dann die Flakes sieht. Aber nur bei Sonnenschein wird es dann grün.
Ja, ich glaube, das ist Smaragdgrün. Ja. Ich glaube, das ist Smaragdgrün. Ja, Grüntöne. Ich habe damals, als ich mein Auto damals, die G-Klasse, in dieses Tiefgrün bestellt habe, da war die Farbe ganz, ganz neu. Und da hieß es, ja... Wir haben, eigentlich konntest du es nur im Bildschirm sehen. Da weiß ja nie, wie die Farbe so richtig ist. Ne? Hm. Ich habe gesagt, komm, nimm, mach tiefgrün. Und da habe ich ein bisschen Bedenken gehabt, dass grün zurzeit so eine Modefarbe wird, wie wir mal braun hatten und so weiter. Aber das nicht, also grün setzt sich durch.
Ja.
Ne? Grün bleibt. Und ich finde, selbst die Leute, die sehr, sehr mutig waren und ihr Ferrari Pista, 488 Pista oder 812 GTS in British Racing Green machen lassen haben, die sind jetzt weit voraus. Also was Investment. Ja, du kriegst einen Pista in Rot für 400, aber genau der gleiche Pista, gleiche Daten, alles gleich in Grün, kriegst 450, 460.
Ja.
Warum? Weil es seltener ist.
Ich feiere jeden Ferrari, der nicht schwarz oder rot ist.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Ich habe jetzt den günstigsten 430 Spider der Welt gekauft.
Den günstigsten der Welt?
430 Spider ist für mich sozusagen der
ein aufgebauter Totalschaden, wenn ich fragen darf.
Nein, ist es nicht. Das würde ich ja nicht kaufen. Nein, ich erkläre es dir gleich.
Ja.
Für mich persönlich ist der 430 Spider einer der schönsten Spider, die Ferrari jemals produziert hat. Also die letzten 20 Jahre, ne? Ja. Jetzt davor natürlich nicht. Und vor allem der letzte, der einen transparenten Motorhaube hat, wo du noch den Motor richtig sehen kannst. Und innen sehr, sehr puristisch gehalten. Ich habe nur zwei digitale Anzeigen. Das ist einmal meine Kilometeranzeige und da, wo es anzeigt, in welchem Gang ich bin, das war's. Alles andere ist schön analog Und es hat viel mehr Charme für mich. Ist auch Geschmackssache. Kein Navi hier in der Mitte oder da ein kleiner Navi. Und nein. Und das Auto hat, sobald du dieses Auto startest, hast du Emotionen in diesem Fahrzeug. Das ist unglaublich. Ja. V8 Mittelmotor Sauger. Mehr geht nicht. So, und
serienmäßige Auspuffanlage oder?
Serienmäßige Auspuffanlage.
Nichts mit Capristo oder?
Nein. Das ist ja das Problem, dass die ja fast alle verbastelt wurden. Ja. Ne? So, und jetzt kommt, das Auto hat 78.000 Kilometer. Ist nicht wenig. Aber ist von 2005, ist jetzt fast 20 Jahre alt. Und rot, leider rot, also aber nicht Rosso Corsa, sondern Rosso Scuderia, die damalige Formel 1 Farbe. Ja.
Also ein bisschen mehr, dunkler.
Nee, orange. Ein bisschen heller.
Okay.
Ein bisschen orange, genau. Und dann hat das Auto innen Cuyo, also dieses Cognac.
Ja.
Und elektrische Sitze, Carbonpaket innen. Also bis auf die große Musikanlage und Parktronic, selbst Keramikbremsen hat er. So, und da habe ich mir das Auto angeschaut und habe das Auto dann bekommen für 49.000 Euro.
Warum? Warum? Warum?
Ja, das jetzt kann ich auch ganz genau erklären, warum. Da muss viel, viel dran gemacht werden.
Okay.
Und das ist so eine Aktion, die ich jetzt gestartet habe. Ich habe den günstigen, jetzt kommt ein Beitrag auch dazu. Wir fügen das auch hier ein. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch den Beitrag anschauen. Das Auto ist jetzt zu einem Ferrari-Spezialisten gegangen. Und der wird jetzt komplett gemacht. Motor, Getriebe, also Kupplung und so weiter. Motor, die Krümmer hatten ja immer Haarrisse, die waren ja immer dafür bekannt. Mhm. Und so weiter. Verdeck wird neu gemacht. Armaturenbrett wird neu bezogen. Ich hätte es nicht gemacht. Der Ferrari-Spieler sagt, nein, lass uns das machen. Dann haben wir ein Picobello Auto. Ich finde der Innenpatina immer schön. Außen wird alles gemacht. Die Felgen werden neu pulverbeschichtet und so weiter und so weiter. Und dann komme ich auf eine Summe von exakt 70.000 Euro. Aber dann habe ich einen Picobello 430 Spider da stehen.
Und aber das, was du gerade alles aufgezählt hast, das sind doch mehr als 30.000 Euro.
Ja, natürlich, jetzt kommt's.
20.000, du hast 49 bezahlt.
49, genau. So, und jetzt machen wir dann so, dass wir dann, das Auto wird dann zugelassen. Ich fahre das Auto, wir machen 2-3 Videos mit und dann werden wir das Auto versteigern. Und wenn alles, was über die 70.000 Euro sind, werden wir an Ärzte ohne Grenzen spenden.
Schön.
Deswegen war das so eine Aktion jetzt auch mit den Ferrari-Spezialisten, wo wir gesagt haben, komm, es ist eine gute Tat, das machen wir. Und jeder hat dann die Möglichkeit, das Auto zu ersteigern. Ja. Und das ist eine coole Nummer, finde ich.
Ja.
Aber
toll.
Als ich dieses Auto wieder Probe gefahren bin, dann ist mir so aufgefallen, es ist 20 Jahre dazwischen. Und was in diese 20 Jahren in der Automobilgeschichte passiert ist, wie sich die Autos weiterentwickelt haben.
Ja.
Und was ist denn in 20 Jahren jetzt, wenn du 20 Jahre weiter, was ist denn 2045? Das ist ja...
Ja, das ist in der Tat die spannende Frage und ich glaube, wir kriegen keine Antwort. Ich hoffe, dass es ein gesunder Mix sein wird aus eben der gescholtenen und erwähnten Elektromobilität, aber eben trotzdem natürlich noch Verbrenner mit E-Fuels und also...
Unglaublich.
Ja. Wobei, das ist ja auch nur Europa, die da so verrückte Richtlinien haben. China, USA, mit Ausnahme jetzt von Kalifornien, ticken ja da relativ normal, sage ich noch. Ja.
Meinst du, autonomes Fahren wird sich durchsetzen?
Durchsetzen nur in Städten, die neu erschaffen werden. Weil du brauchst ja, um sicher zu sein, darfst du keine sogenannten schmutzigen Autos drin haben. Das heißt, Autos, die nicht kommunizieren können, dürfen da nicht rein. Das heißt, du musst neue Städte erschaffen, am besten auf dem Reißbrett, Schachbrett, Kreuzungen geradeaus, rechts, links, sonst nichts, wo sie dann eben fahren können und 100% kommunikationsfreudige Fahrzeuge. Mhm. Wer das nicht kann, darf da nicht rein, sonst hast du ein zu großes Risiko, dass da doch was passiert.
Das ist krass, oder?
Ja. Aber und ich weiß auch nicht, warum. Also ich sehe den Nutzen da nicht.
Ich auch nicht, null. Aber ich finde jetzt schon, wenn du ein Abstandsregelautomat hast in den Fahrzeugen, die funktionieren jetzt ja schon nahezu perfekt. Nur, dass, wenn der jetzt nicht nach 45 Sekunden oder 30, in Europa sind es, glaube ich, 30 Sekunden und in Amerika sind es 45 Sekunden. Wenn er dann nicht piepen würde, hier Lenkrad wieder in Hand nehmen, dann fährt das Ding alleine.
Ja, aber das ist nicht das, was ich... unter Autofahren verstehe, null, weil dann bin null. Ich ja selbst mit dem Steuer in der Hand, bin ich nur Passagier
ja.
Und das ist halt nicht meine Welt. Und Meine Welt hat keine Servolenkung, hat nicht mal ABS und hat 4 oder 5 Vorwärtsgänge, fertig.
Ja, absolut. Und ich bin letztens einen 993 gefahren nochmal und auch als Schalter, 6-Gang-Schalter. Und da musstest du ja richtig fahren. Erstmal schalten, Licht an, Licht aus. Klar. Nicht jetzt wie hier alles Automatik. Der macht ja auch Fernlichtautomatik, Regensensor. Das hast du da alles nicht. Das musst du, und hier Lüftung selber einstellen, fängt es an zu regnen, dann beschlagen deine Scheiben, musst du nochmal alles richtig einstellen und so weiter. Das hat was mit Autofahren zu tun.
Und eine sportliche Kupplung, die dir in der Tat das Fitnessstudio erspart.
Ja, stimmt.
Linke Bein deutlich dicker als das rechte.
Das sage ich nur F40, circa 40 Kilo, was du da immer drücken musst. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Was siehst du, was hältst du zurzeit von der Entwicklung von Tesla? Die sind ja von 0 auf 1000 und zurzeit haben sie es echt schwer, ne?
Haben es wirklich echt schwer und wir haben ja hier östlich von Berlin Grünheide, wo die das Werk haben. Da fallen dann ein paar hundert Autos oder sogar 1000 Autos jede Woche raus und die kommen alle irgendwie auf eine Halde. Die stehen jetzt da, 10.000 Autos stehen da irgendwo auf der grünen Wiese und können nicht verkauft werden.
Wahnsinn.
Und ich finde Tesla auch schwierig. Die Verarbeitung ist schwierig, die Optik finde ich schwierig. Und,
aber warum lief es denn bisher so gut und jetzt auf einmal nicht?
Weil viele, die sogenannten Early Adopter, natürlich gesagt haben, Mensch, das ist was Neues, das wollen wir haben. Die machen es alles anders und der große Bildschirm und das ist richtig futuristisch. Wir fahren quasi heute das Auto von morgen und das ist dann leider doch nicht so. Die Autos sind halt klapprig, schlecht verarbeitet, schwierig. Und es gibt ja einen anderen California, den ich schon mal gefahren bin, der Lucid. Und den fahren wir auch nächste Woche nochmal durch die Alpen. Und da freue ich mich richtig drauf, weil da stimmt die Verarbeitung. Auch einer von denen, glaube über 1200 PS, 1257 PS, glaube ich, hat er jetzt.
Die Technik ist ja so begeistert.
Also eine unglaubliche Technik, auch eine tolle Verarbeitung, ein richtig gutes Auto. Gut.
Aber 190.000
Euro. 190 plus X.
Ja, das ist schon krass.
Aber die können es eben. Ja? Das ist dann eben, dann sage ich, Mensch, doch was Gutes aus dem Silicon Valley.
Da sind ja viele von Tesla hingewechselt.
Ja.
Aber die Firma, Größteigner von Lucid, ist ja Saudi-Arabien.
Genau, ist der saudi-arabische Staatsfonds, die da...
sonst hätten sie es gar nicht überlebt.
Ja.
Das ist ja das Ding. Aber ich finde... Du kannst ja mit ein bisschen Ausstattung hin und her bist du dann so schnell über 200.000 Euro.
Ja.
Und dann über 200.000 Euro für ein Auto zu zahlen, wo du dir nicht sicher bist, kann ich den in 4 Jahren fahren oder nicht, wegen Updates und so weiter. Und was macht mein Akku?
Greife ich doch lieber zum Taycan.
Ja, eigentlich
Wenn ich es denn will. Ja.
Wenn ich es denn möchte. Oder der Audi e-tron.
Ja.
Ich finde den Audi e-tron teilweise wesentlich schöner. Also persönlich als den Taycan.
Ja.
Ne? Aber ich bin mal einmal, ich habe mal mit einem Kumpel gewettet und habe die Wette verloren. Und dann haben wir eine Woche die Autos getauscht.
Okay.
Ich musste seinen Taycan fahren. Was heißt ich musste? Ich durfte seinen Taycan fahren und er ist mein Bentley gefahren. Und da ist mir Folgendes aufgefallen. In München, die Fahrradfahrer werden ja immer mehr und mehr und mehr. Und dann gucken sie dich erstmal böse an. Und dann, sobald sie dieses E-Kennzeichen sehen, wirken sie ganz anders. Total sympathisch. Lachen dich an.
Ja.
Und dann kannst du weiterfahren und so weiter. Bist du aber mit dem Bentley dahinter, dann gucken sie dich an und dann geht, dann ist das Ding, sie sind anders. Ja. Die sind anders.
Ja, oder? Das ist in der Tat, also auch in Berlin haben wir das Phänomen, dass der Radfahrer quasi gegen jeden kämpft. Der kämpft gegen den Fußgänger auf dem Bürgersteig und kämpft gegen das Auto auf der Fahrbahn.
Gegen sich selber auch.
Und kämpft natürlich auch gegen sich selber. Ja. Und dann fahren sie natürlich über jede rote Ampel. Und dann sind eben dann auch Fahrradfahrer, die finden das nicht so gut. Die sagen, Mensch, diese Leute beschmutzen ja unser Image. Der Fahrradfahrer ist halt der Verkehrsraudi der Neuzeit. Das ist einfach mal
so. Das ist einfach so. Und ich finde, wenn es so weitergeht, immer mehr und mehr und mehr Fahrräder, brauchen die bald ein Kennzeichen.
Ja.
Oder?
Ja, weil in der Tat haben sie ja gewisse Narrenfreiheit, weil sind halt auch schnell weg. Und gerade mit E-Antrieb.
Ja, das ist Wahnsinn, wie schnell die auf einmal sind. Und das musst du ja auch erstmal einplanen als Autofahrer, dass du sagst, ey komm, eigentlich, bis der da ist, kriege ich die Kurve. Ne? Ja. Da fahre ich locker rein. Aber der kommt ja so schnell rangefahren. Vor allem diese neuen modernen, wo die Kinder auch noch vorne reinsetzen, wie diese Waggons.
Ja.
Die sind ja irre schnell.
Ja.
Und also, wenn da was passiert, alter Schwede, dann ist echt kein Spaß.
Ne? Und auch breit wie ein Kleinwagen. Ja,
genau. Und die sind ja auch mega teuer.
Ja.
Die kosten ja 6.000, 7.000, 8.000 Euro. Das ist unglaublich. Und das musst du erstmal, Naja, Fahrradleasing. Hättest du in den 90er gesagt, komm, du kannst dein Fahrrad leasen, dann hätte dir jeder einen Vogel gezeigt, oder?
Klar.
Jetzt kannst du Fahrradleasing, jetzt gibt's hier einen Radservice, da einen Radservice. Also das ist schon, also die Welt, also ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich bin echt gespannt, wo es hingeht. Aber mehr als abwarten können wir nicht. Ne? Das ist einfach so.
Ja. Das ist einfach. Und dann kommen wir wieder zu den Oldtimern. Da hat man dann überhaupt keine Probleme, weil auch wenn man nicht mehr die Fahrzeuge reparieren kann, weil was ist denn heute mit diesen ganzen Steuergeräten und so weiter und so fort? Wer garantiert mir denn, dass diese Fahrzeuge von heute überhaupt noch repariert werden können? Und da freue ich mich eben über einen Oldtimer, wo es zwar Elektrik gibt, aber keine Elektronik. Mhm. Und irgendeinen finde ich immer, der das dann irgendwie reparieren kann. Klar. Im Zweifel die Zündkerzen wechseln und frisches Öl und weiter geht's auf die nächsten 50.000 Kilometer. Ja. Und nachhaltiger geht's nicht.
Das ist es ja, die Nachhaltigkeit. Ja. Ich bin mir, also erstmal die, wir fangen ja erstmal mit der Elektromobilität, mit der Produktion an. Produktion des Fahrzeuges, erstmal Produktion von den Akkubatterien und so weiter. Und dann kommen die Fahrzeuge, bis so ein Fahrzeug fertig im Autohaus steht, dass der Kunde das Auto abholt zur Zulassung. Da hat er schon so viel Umwelt verseucht. Und dann kommt noch dazu, dass du dann in Hamburg, jetzt, ich kann jetzt nur von Hamburg reden, dass du da dreckigste Strom noch lädst. Das kommt noch on top. Also, und zum Schluss noch, ich glaube nicht, dass so ein Auto H-Kennzeichen bekommt. Dass er 30 Jahre alt wird und immer noch so fährt, wie er jetzt fährt. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Technisch kann das die Batterie gar nicht. Ja. So. Und da finde ich natürlich, wenn du so einen Oldtimer nimmst, der jetzt 50, 60 Jahre immer noch picobello auf der Straße ist und fährt. Also die Nachhaltigkeit, naja. Also.
Und so einen alten 911er, wenn ich es drauf anlege, fahre ich den mit 7, 8 Litern auf 100 Kilometern. So ein 72er Ölklappe zum Beispiel.
Genau,
also
genau,
ich einfach sage, genau. Mensch, wie geht das? Das ist aber die gute alte Technik von damals und gut eingefahrene Motoren halten ewig. Und
absolut. Die brauchen nur frische Öl immer und dann ist alles gut. Ne? Deswegen. Super, Wolfgang. Vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Und was fehlt heute noch bei dir?
Erstmal ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ja. Mega. Und das mit dem 430 werde ich verfolgen.
Weil das ist natürlich auf jeden Fall.
Spannende Geschichte.
Genau,
und wenn es auch noch für einen guten Zweck ist, bin ich sowieso dabei. Tolle Geschichte.
Ja, vielen Dank.
Ja, heute passiert sonst nicht mehr viel.
19 Uhr.
Feierabend.
Genau.